Morgen miteinander. Ich möchte ganz zum Anfang noch gerne jemanden vorstellen, auch noch, wo einfach jetzt heute da ist, und zwar der Joshua Haller. Darf ich die Frage zum Aufstehen bitte schnell? Er ist der Pastor von der Freien Christengemeinde in Buttiken. Und dass er heute da ist, ist auch ein Zeichen von dieser gelebten Allianz, die man mehr und mehr pflegt und wo wirklich etwas wächst. Auch gerade wegen den ganzen Extreme Days, die wir hatten, zu wissen und gern da ja wieder hätten und so weiter. Also schön bist du da, Joshua. Wir freuen uns darüber. Ja, genau. Ja, und ihr habt es gehört, heute wollen wir uns von Hanna inspirieren lassen. Und Hanna, da geht es vor allem um diesen einen Punkt, nämlich den Punkt der Hingabe. Und ich möchte heute Morgen steil einsteigen, weil ich ja nicht so viel Zeit jetzt habe. Und deshalb frage ich sofort, hast du schon einmal eine solche Situation gehabt, dass du eine Person, einen Mensch, der dir lieb, wirklich lieb geworden ist oder den du sehr liebst, hast loslassen müssen? Ihr kennt diese Geschichte. Ich war 23 Jahre alt, als mir einfach klar wurde, ich musste meine damalige Freundin loslassen. Ich hatte mich frisch zu Jesus bekehrt, ihm mein Leben gegeben und irgendwie war es einfach nicht mehr stimmig in unserer Beziehung. Und so kam diese Phase des Loslassen und ihr kennt die Geschichte, ich habe sie schon mehrmals erzählt. Letztendlich ist es ein Happy End. Heute sind wir, also dieses Jahr, feiern wir 40 Jahre Freundschaft. Aber es ist eine lange Zeit in der Zwischenzeit natürlich. Aber es war ein Jahr loslassen und meine Frau würde sagen eineinhalb Jahre. Und so sind wir in Einheit unterwegs. Genau. Also, hast du schon einmal etwas, so ein geliebter Mensch loslassen müssen? Und eine Freundin loszulassen, das dauert. Es braucht Zeit, wenn man das kann. Aber bei Hanna geht es noch um etwas anderes. Sie hat ihren Sohn losgelassen. Und ich bin deshalb so froh und ich freue mich auch darüber, dass ich diese Predigt gemeinsam mit Brigitte gestalten darf, weil eben der Blick einer Mutter auch noch einmal etwas anderes ist diesbezüglich. Und so haben wir natürlich sehr intensiv miteinander gearbeitet, Brigitte und ich, haben viel per Mail ausgetauscht und Gott sei Dank sind wir in vielen Punkten, fast in allen, eigentlich immer wieder auf dieselben Schlüsse gekommen. Und so freue ich mich jetzt wirklich, mit dir gemeinsam diese Predigt machen zu dürfen. Und jetzt, heute Morgen muss niemand hinten anstehen. Jeder von uns ist ausgewählt. Und du bist der Erste, den Gott wählen will. Jeder von uns ist ausgewählt. Du und auch ich, so wie Hanna, nämlich bereit, auch Dinge hinzugeben und in Hingabe zu leben. Und ich lese den Text 1. Samuel 1, die Verse 20 bis 28. 1. Samuel 1, 20 bis 28. Und Hanna wurde schwanger. Und als die Tage um waren, genau, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hanna ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu drei Stiere und ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihm den Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Erstens, Hanna. Ich denke, Hanna war die Hauptfrau von Elkana. Also sie war die erste, denke ich, aber sie war eben in diesem Sinn, wie Heine das gesagt hat, dann die zweite Frau. Und Elkana, ihr Mann, hat Hanna geliebt. Er hat das immer wieder gesagt und er hat das auch gezeigt durch verschiedenes Verhalten, das er immer wieder an den Tag gelegt hat. Aber eben, Hanna hatte dieses Problem, sie hatte keine Kinder. Sie war bis dahin unfruchtbar. Und ja, das war für sie eine Herausforderung. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, weshalb Elkana diese zweite Frau genommen hatte und von ihr eben bereits Nachkommen auch erhalten hat. Kinderlosigkeit, das ist etwas, was rund um die Welt und auch heute noch rund um die Welt, aber in vergangener Zeit sowieso immer wieder ein großes Problem gewesen ist. Und wenn keine Kinder da sind, dann sind natürlich diese unbefriedigten Kinderwünsche, die oft zuvorderst stehen. Aber es sind auch rationale oder eher rationale Gründe, die hier ein Problem lösen. Da geht es um Nachkommenschaft, die eben fehlt. Es geht darum, Familie bauen zu können, was man dann eben nicht kann. Und es geht auch, und das ist auch heute noch so, in vielen Teilen auf der Welt, um Altersvorsorge. Wer schaut für mich, wenn ich alt bin? Das tun hoffentlich vielleicht unsere Kinder. Und dann vielleicht ist auch noch der Gedanke, vielleicht ein feiner Gedanke, vielleicht auch unbewusst, aber irgendwie geht es auch darum, weiterzuleben durch die Kinder. Also eben nicht einfach, dass es dann irgendwann hört, sondern dass es eben weitergeht. Und die Bibel sagt ganz klar, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und sie sagt ebenfalls sehr klar, Gott hat jedes einzelne von ihnen gemacht. Und bei Gott haben Kinder einen Stellenwert und sie sind auch für uns wichtig. Und wir sehen das bei Jesus. Jesus hat ja gesagt, kommt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Kinder sind es wert, dass man sie hat. Kinder sind es wert, dass man sie liebt, dass man sie erzieht, sie lehrt. Kinder sind es wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt und ihnen Raum bietet. So stelle ich mir so vor, dass Gott das denkt. Damals, ich habe das schon gesagt, zur Zeit von Hanna war das Problem der Kinderlosigkeit tatsächlich ein Stigmata. Man hatte einen Stempel, man war Nummer 2. Jetzt war man hinten angestellt. Und es war für Frauen oft sehr, sehr schwer, weil sie eben genau wie auch in diesem Fall von Elkana in die zweite Reihe stehen mussten, weil sie eben keine Kinder hatten, nahm der Mann noch eine Frau dazu. Aber es war nicht nur für Frauen schwer, auch für Männer war es schwer. Wir haben biblische Zeugnisse. Wir sehen da zum Beispiel Abraham. Und Abraham, er hatte eine gute Zeit mit Gott. Er hat mit ihm gesprochen und Gott hat zu ihm gesprochen. Und Gott hat dem Abraham gesagt, ich möchte dich segnen und ich möchte dich zu einem Segen setzen. Und er hat ihm Dinge verheißen und so. Und Abraham sagt so ziemlich nüchtern, Herr, Herr, wer soll das alles kriegen? Ich habe keine Kinder. Dann erbt das alles mein Knecht, der Eliezer. Es war Abraham ein unglaubliches Anliegen, dass er eben keine Kinder hatte. Wir sehen das aber eben auch bei Frauen, zum Beispiel bei Rahel. Rahel, die Frau, eine Frau von Jakob, sie hat in Konkurrenz gestanden zu ihrer Schwester, die ebenfalls mit Jakob verheiratet war. Und ihre Schwester hatte bereits mehrere Kinder und die Magd von Rahel hatte bereits Kinder von Jakob und die Magd von Lea, der Schwester, hatte bereits Kinder von Jakob. Nur Rahel hatte noch keine Kinder. Und sie geht auf Jakob zu und sagt, schaffe mir Kinder oder ich sterbe. Also das ist der Ausdruck vom bitteren Leid, was sie hier trägt. Jakob hat das zurechtgerückt und hat gesagt, ich kann doch keine Kinder machen. Das kann nur Gott, oder? Und hat sie so auf Gott verwiesen. Ja, und in einer ganz ähnlichen Situation stand auch Hannah. Hannah in Konkurrenzkampf zu dieser anderen Frau, Peninna. Und Peninna hat jeden Moment genutzt, den sie nutzen konnte, um eben Hannah zu demütigen, niederzumachen, mit feinen vielleicht Seitenhieben zu treffen und in Traurigkeit zu bringen. Und immer wieder ist ihr das vor allem dann gelungen, wenn sie als ganze Familie losgezogen sind nach diesem Silo, um dort jedes Jahr ein Fest für Gott zu feiern. Und so war es dann eben auch dieses Mal. Und Hannah war tief betrübt, sie weinte. Aber anders als Rahel nahm sie die richtigen Schritte und sie ging ins Heiligtum. Sie ging zu Gott. Sie suchte Gott im Gebet. Und dann wird es eine Gebetszeit, die innig ist, intensiv, intim und die lange dauert. Und wir sehen hier Hannah als eine Fürbitterin. Und in dieser Zeit beginnt in ihr ein Prozess. Und das Erste, was wahrscheinlich passiert ist, dass ihre Traurigkeit, ihr Weinen langsam abklingt, weil sie Trost bekommt, weil sie merkt, der Gott, der da ist, der sieht sie nicht nur, er tröstet sie. Er tröstet sie. Und dann geht es weiter, sie spricht mit diesem Gott. Und sehr wahrscheinlich beginnt es irgendwann in ihr aufzuleuchten, es wird heller in ihr und der Gedanke nimmt Gestalt, hey, dieser Gott, der könnte mir Kinder schenken. Hoffnung beginnt aufzukeimen und sie nimmt diese Hoffnung auf und ist weiter im Gebet, redet mit Gott und irgendwann kommt sie dahin, dass sie Gott ein Versprechen macht und sagt, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann schenke ich dir dieses Kind wieder und es soll dir dienen, das ganze Leben lang. Ja, und Hannah ist dann nach Hause gegangen, wurde schwanger. Ich möchte hier noch einen Einschub machen. Mit Gott kann man nicht einen Handel treiben. Und Hannah hat keinen Handel getrieben. Sondern, also sie hat nicht gesagt, wenn du mir gibst, dann gebe ich dir wieder. Das war nicht ihre Intention. Sondern sie hat ein Gelübde abgelegt. Und Gelübde sind immer einseitig. Das kann Gott machen. Gott hat auch schon Gelübde abgelegt. Aber das können auch wir Menschen machen. Und Gott etwas versprechen. Und wenn wir Gott ein Gelübde ablegen, dann ist es wirklich wichtig, dass wir diese Gelübde halten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Gott erinnert sich an das, was wir versprochen haben. Auf jeden Fall hat Hannah also ein Gelübde abgelegt. Und sie ist nach Hause gegangen, wurde schwanger und gebar einen Sohn. Samuel, das war ihr Sohn. Und ja, wir haben es gehört im Text, sie hat ihn zu Hause behalten, ist zu Hause geblieben, bis sie ihn abgestillt hat, es ist ungefähr 3 Jahre wahrscheinlich gedauert zu jener Zeit. Und dann ist sie mit ihrem Mann wieder nach Silo gegangen zu diesem Fest und hat Samuel mitgenommen, mitgebracht und ihn dort unter den Fittichen des Priesters Eli zurückgelassen. Sie, Hannah, hat ihr Gelübde erfüllt. Und das ist auch so ein Teil, wo Brigitte und ich uns sehr eins geworden sind. Dieses Bringen des Kindes nach Silo, das war nicht ohne Risiko. Im Gegenteil, es war eigentlich ziemlich herausfordernd. Denn wir befinden uns noch immer in dieser Richterzeit, die dadurch geprägt ist, dass jeder machte, was ihn gut dünkte. Und das war auch in Silo so. Zwar war Silo der Ort, den Gott ausgewählt hatte, dass dort das Zeltheiligtum stehen sollte, dass dort sein Volk dreimal im Jahr zusammenkommen sollte, dass dort die Bundeslade ist, die Priesterschaft ist dort. Eigentlich war das der Ort, den Gott ausgewählt hatte. Aber in der Zwischenzeit gab es da mehrere Dinge, die nicht mehr gut liefen oder die vielleicht noch gar nie gut gelaufen sind. Wir sehen Eli, der vielleicht ein gutmütiger älterer Mann ist als Priester, und seine Söhne, die überhaupt nichts auf Gott geben, die Opfer, die dort Gott dargebracht werden, im Grunde genommen mit Füßen treten. Und genau diese Söhne sind auch dieselben, die mit diesen Frauen dort schlafen, die am Heiligtum dienen. Und es steht nicht geschrieben in der Bibel, aber es scheint so, dass es auch hier wieder um Tempelprostitution geht. Also das Ding, das zieht sich durch, da ist Synkretismus, der dort am Ort von Silo durchaus lebt. Und an einen solchen Ort bringt jetzt Hanna ihren Samuel und sie bringt ihn dort nach Silo. Und es ist eine ganz klare Botschaft. Der Grund, weshalb Elkana mit seiner Frau, mit seiner ganzen Familie immer wieder ins Heiligtum nach Silo gegangen ist, ist einfach der, weil er Gott wohlgefällig leben wollte und die Gebote Gottes halten wollte. Also Samuel kommt aus einer gläubigen, aus einer gottdienenden Familie und geht nach Silo, wo Gott auch gedient wird, aber nur in Vermischung.
Ja, zweitens, begib dich auf den Weg Hannas. Hanna, die ehemals Unfruchtbare, hält also knapp ein Jahr nach ihrem verzweifelten Gebet in Silo den von Gott erbetenen kleinen Samuel überglücklich in ihren Armen. Sie kann sich nicht genug satt sehen. Ja, und zusammen mit Elkana zeigt sie den kleinen Stolz der Nachbarschaft. Beide sind Gott so dankbar für seine Hilfe während der Schwangerschaft und der Geburt. Ja, und auch, dass Mutter und Kind gesund sind. Das ist heute nicht unbedingt selbstverständlich, aber auch vor 3000 Jahren, wo ja unsere Geschichte handelt, umso weniger. Ja, und man sagt so, bei einem Neugeborenen sieht man Gott auf frischer Tat. Das hat wohl auch Hanna gedacht. Im Fall der Geburt von Samuel hat das aber noch viel tiefere Auswirkungen in ihrem Leben. Dadurch nämlich, dass Gott in ihrem Leben dieses Wunder getan hat, ist nicht nur der innige Kinderwunsch von ihr gestillt worden und auch der Makel der Kinderlosigkeit wurde abgetan. Ich denke, gerade so wichtig, wenn nicht wichtiger für sie war, dass Gott das Vertrauen und den Glauben an diesen Ich bin der Ich bin Gott von Israel wieder völlig hergestellt hat. Aus Tradition und Religion heraus wurde er ihr persönlicher Hanna-Gott. Ein Gott, der all ihren Mangel stillt. Aus der früheren abgrundtiefen Traurigkeit und Bitterkeit, auch gegen Gott, wurde nun tiefe Gewissheit, ich bin Gott wichtig. Er hört und sieht mich. Bis anhin kannte sie Gott vom Hörensagen oder vielleicht auch von der Schrift, wenn sie sie lesen konnte, aus der Geschichte Israels. Zusammen mit ihrem Mann bemühte sie sich ja, einfach die religiösen Vorschriften einzuhalten. Sie nahmen das sehr ernst. Und das trotz der fortschreitenden Gottlosigkeit damals, selbst unter den Priestern. Nun aber hatte Hanna Gott selbst hautnah erlebt. Eine große Liebe und Ehrfurcht zu diesem persönlichen, lebendigen und mächtigen Gott erfüllte sie nun. Ja, wir haben es schon gehört, auch in unserem Leben kann es Zeiten geben, in denen Gott uns fern scheint. Wir hören seine Stimme nicht, wir können ihn ja nicht sehen und glauben, er sieht uns dann auch nicht. Vielleicht bist du auch von der Kirche enttäuscht oder von der Gemeinde. Dann mach es wie Hannah. Flieh zu Gott, öffne ihm dein Herz, sag ihm, was dich bedrückt und bitte ihn, sich dir zu zeigen. Dann wirst du erleben, wie Gott sich deiner annimmt, wie er eingreift. Denn Gott tut heute noch Wunder. Er ist ein Gott, der dich sieht. Oder vielleicht gabst du Gott auch schon ein Versprechen. Oder du sangst im Gottesdienst Lieder der Anbetung und der Hingabe an Gott. Dann will Gott ernst genommen werden. Gehorsam und Glauben gehören zusammen. Wir sollen unsere Versprechen Gott gegenüber einhalten. Er möchte uns beim Wort nehmen. So wie einst Hannah ihr Versprechen hielt. Ja, aber wir können sicher sein, einer hat gar keine Freude, wenn wir unser Leben Gott hingeben möchten. Das ist der Widersacher. Du spürst seinen Gegenwind ganz deutlich, besonders dann, wenn du dich ihm hingeben möchtest und völlig zur Verfügung stellen willst. Ja, deshalb mehr als alles andere, behüte dein Herz. Behüte dein Herz zum Beispiel vor Zweifel. Auch Hannah möchte ihr Gelübde freiwillig und aus großer Dankbarkeit gegenüber Gottes Barmherzigkeit erfüllen. Wenn sie aber an dieses gottlose Treiben der Priestersöhne Elis denkt, dass ihr früher auch neben den Sticheleien Peninas regelrechten Appetit verschlug, weiß sie jetzt, sie muss ihr Herz vor Zweifel und Reue schützen. Deshalb beschließt sie, die nächsten Jahre des Stillens, des Entwöhnens ihres Samuels nicht mit Elkana nach Silo zu gehen, an die jährlichen Opferfeste. Der nächste Gang nach Silo soll zugleich verbunden sein mit der Hingabe, mit der lebenslangen Hingabe von Samuel an Gott als Nasiräer. Ja, Zweifel. Wenn mich Zweifel befallen, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist, kann ich mich erinnern, was Gott mir bereits zusagte, was Gott mir bereits versprach. Oder ich kann Gott auch darum bitten, dass er mir nochmals eine Bestätigung gibt. Elkana hat das auch getan. Das kommt ein bisschen auf die Übersetzung drauf an, also die jetzt Emil vorgelesen hat, ist ein bisschen anders. Aber er hat zu Hannah gesagt in Vers 23, der Herr bestätige, was er geredet hat. Oder eben er helfe dir auch, wenn Gott so zu dir gesprochen hat. Das können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Und dann können wir auch Gott darum bitten, dass er mein Vertrauen und meinen Glauben an ihn stärkt. Ich darf auch immer sicher sein, dass Gott gut ist und dass er es gut mit mir meint und das ganz unabhängig davon, wie die Dinge momentan aussehen. Oder vielleicht ist dein Gottesbild noch von früher geprägt, von deiner Kindheit, vielleicht ein Vaterbild oder von unbiblischer Lehre. Du glaubst, dass du Gott nicht genügst oder dass du seine Anerkennung und seine Annahme mit deinem Einsatz und guten Werken verdienen musst. Aber Gottes Liebe ist nicht käuflich. Seine bedingungslose Annahme, Anerkennung und Liebe gehören dir bereits in Jesus. Aber er wünscht sich unsere ungeteilte Hingabe, und zwar aus ganzem Herzen und das freiwillig. Gerade weil Gott uns so sehr liebt, hat er nur gute Pläne für unser Leben. Und dabei hat er auch die anderen Menschen im Blick, so wie bei Hanna das Volk Israel. Und weil er uns liebt, ist er auch eifersüchtig, wenn unser Herz nicht ungeteilt bei ihm ist. Wir wollen uns deshalb immer wieder prüfen, weshalb wir uns wo und wie viel investieren. Was sind meine Motive? Ja, wir wollen in diesem Zusammenhang auch das Ziel, das Leben nämlich in Gottes Herrlichkeit, nicht aus den Augen verlieren. Lasst uns Gott nachfolgen, Gott, und nicht unseren Sehnsüchten und unseren Lebenskonzepten nachjagen. Die können uns nämlich nie völlige Erfüllung bringen. Und von Hanna wissen wir auch, alle gute Gabe kommt von Gott. Und uns gehört eigentlich nichts wirklich. Selbst unsere Kinder müssen wir irgendwann wieder einmal abgeben, loslassen. Wie gut, dass wir das jetzt schon können, wenn sie noch klein sind. Wir können sie Gott hingeben. Und im Gebet vertrauen wir darauf, dass Gott für sie sorgt, für seine Fürsorge und auch für seinen Schutz. In den Jahren der Stillzeit, des Stillens von Hanna, das war damals noch ein bisschen länger als heute, 3 bis 4 Jahre vielleicht, wuchs Hannas Vertrauen in ihren guten Gott. Sie sah nun die Wundertaten Gottes an Israel aus der Geschichte, aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der eigenen. In ihrem Herzen lebte Gott. Und das spürte auch der kleine Samuel. Ich denke, Gottes Liebe und Gottes Furcht zog er gewissermaßen mit der Muttermilch ein. Hanna saß an seinem Bettchen und betete mit ihm. Sie sang mit ihm geistliche Lieder. Sie lebte einen befreiten, frohen, authentischen Glauben an einen mächtigen, gerechten und barmherzigen Gott. Deshalb fiel es ihr nicht schwer, ihren einzigen Sohn Gott zu weihen, so wie sie es versprochen hatte, indem sie ihn in Silo ließ. Sie wusste ganz gewiss, dass Gott ihn bewahren und führen würde und für Israel und ihn einen guten Plan verfolgte. Deshalb drittens, lebe froh in bedingungsloser, freiwilliger Hingabe. Hanna selbst und ihr lebendiges Opfer, sowie auch Gottes Handeln an ihr, stehen typologisch dafür, was Gott für dich und mich getan hat. Jesus selbst sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Durch dieses große Geschenk Gottes dürfen wir fortan seine geliebten Kinder sein, um die er sich kümmert. Das macht uns froh und dankbar. Aus dieser Dankbarkeit heraus dürfen wir uns selbst als Antwort auf Gottes Barmherzigkeit bedingungslos an diesen guten, sich selbst verschenkenden Gott hingeben. Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Unser Leben in Hingabe, das ist ein lebenslanger Prozess. In inniger Gemeinschaft mit Gott, im Gebet und im Lesen seines Wortes können wir seinen guten Willen für unser Leben erkennen. Wir können erkennen, wo er uns brauchen möchte. Und das ist weder ein Krampf noch eine fromme Pflichterfüllung, sondern es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, sich ganz Jesus zur Verfügung stellen zu dürfen, mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Und besonders mit meinen von Gott geschenkten Gaben. Sie sind uns allen gegeben, damit wir von Jesus zeugen können. Sie sind also nicht ein Privatbesitz. Wir können und sollen sie überall ganz leicht und natürlich einsetzen. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, bei Freunden, ja sogar bei Feinden. Ja, und wir haben ein gutes Übungsfeld, und das sehen wir auch im Neuen Testament immer wieder. Wir können es vor allem und besonders in und durch Geschwister, bei Geschwistern in der Gemeinde einsetzen und können uns darin dort üben. Und mit der Zeit kommt das immer natürlicher. Und das macht nicht nur Freude, sondern es segnet die anderen und es segnet mich selbst. Möchtest du auch spüren, wie frohe Hingabe an Gott dich von Zwängen befreit, dich erfrischt und dich segnet? Möchtest du Jesus hautnah erleben und live dabei sein, wenn er auch in anderen Herzen wirkt? Möchtest du vielleicht ganz neu oder wieder dein Leben ganz ungeteilt Gott hingeben? Du kannst das heute tun, oder du kannst auch die Zeit bis zu Ostern, das ist ja auch bald, auch nutzen und einfach auch darüber ernsthaft nachdenken, vielleicht auch im Gebet, bevor du Gott dann ein leichtfertiges Versprechen gibst. Ja, bestimmt freute sich Hannah daran, wie Samuel immer mehr Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen fand und dankte Gott dafür. Was wir Gott bereitwillig hingeben, das wird Gott segnen und er wird es mehren. Er ist nämlich ein Gott der Multiplikation. Im Falle Hannas erfahren wir, dass Gott sie und Elkana später durch die Segnung und die Fürbitte Elis mit weiteren 3 Knaben und 2 Mädchen beschenkte. Und Jesus selbst bestätigt uns in seinem Wort immer wieder, dass wir bei Gott nie zu kurz kommen, wenn wir uns in sein Reich investieren. Ja, und ganz nebenbei, Stefano hat es schon gesagt, schreibt Gott mit dir und mir Geschichte. Und wie dies im Fall von Hannah und Samuel konkret aussieht, erfahren wir nächsten Sonntag. Fortsetzung folgt.
Ich möchte den Faden aber noch aufnehmen jetzt hier. Wir haben über Hingabe gehört. Und vielleicht ist ihr in dieser Zeit jetzt etwas wichtig geworden, was du eigentlich schon länger gewusst hast, dass du hingeben sollst. Und du hast es bis jetzt nicht losgelassen. Und vielleicht ist es aber auch die Einladung, dich selber ganz hinzugeben, wieder hinzugeben oder ein erstes Mal Gott, diesem Gott hinzugeben, die an dein Herz gelangt ist in diesem Moment. Und für all diejenigen, die hier innerlich mitgehen möchten, möchte ich jetzt einfach beten. Und wir möchten miteinander diese Hingabe wie festmachen. Und Vater, ich will dich einladen, dass du jetzt einfach siehst, was wir in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Verstand, was vorgeht und was wir jetzt einfach ja, bewusst dir wollen vielleicht hingehen. Du weißt, wer angesprochen war von der Predigt. Du weißt, wer das berührt worden ist, wo du etwas auch neu, lebendig oder wichtig gemacht hast. Du weißt um alles. Du weißt auch um die Herzen, die sich ganz bewusst neu möchten, dir in deine liebenden Hände neu hingehen. Und sagen, da ist mein Leben, nimm's und schaff mit mir, wirk auch durch mich. Und du weißt um alles. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist einfach auch dort rein gehst und Leute anrührst, ihnen Bestätigung schenkst, dort, wo es um gewisse Punkte geht, wo sie einfach vielleicht loslassen müssen und wo schwer ist. Aber ihnen auch Hilfe schenkst, ihnen deine Liebe zeigst, wer du bist. Der Lebendige, der Herzliche, der Barmherzige, der Ewige. Der Allgegenwärtige, der, der Kraft hat, der alles vermag. Und so möchten wir dich jetzt einfach einladen. Komm und mach die Sachen mit uns fest. Jedes bei jedem da, um was bei ihm jetzt gerade geht. Und danke vielmals dürfen wir jetzt so, wie wir das sehen in dieser Dekoration, wie unser Herz in dein Herz hineinbringen und einfach dort zur Ruhe führen lassen. Wir beten dich an, Jesus, dafür, dass du da, was wir jetzt innerlich einfach mit dir abmachen, nicht nur ernst nimmst, sondern gehört hast und umsetzen tust und uns begegnet tust entsprechend. Danke vielmals, bist du ein Gott, der handelt. Wir nehmen jetzt noch einen Moment Ruhe, Stille, wo einfach jeder noch artikulieren für sich selber, was er Gott möchte sagen. Danke vielmals, hast du jetzt alles gehört, Vater. Und danke, reagierst und handelst du. Bei dir ist es wunderbar, gute Aufgabe. Wir beten dich auch dafür. Amen.